Führerschein für Einkaufswagen. Hintergrundwissen für bewussten Konsum. Mit Florian Schwinn.
Guten Tag. Vor kurzem brauchte ich griechischen Joghurt, um ein Rezept auszuprobieren. Bei der Herstellung dieser Spezialität lässt man die Molke viel länger abtropfen als bei normalem Joghurt. Die Folge ist nur ein Drittel der Menge und ein viel höherer Fettgehalt. Im Bioladen gab es aber keinen solchen Abtropfjoghurt mehr, also stand ich irgendwann vor dem kilometerlangen Kühlregal im Supermarkt und las auf einer Packung Joghurt griechischer Art, dass der in Deutschland hergestellt sei, die Milch dafür aber aus der EU stamme. Was für ein verrücktes Produkt. Wir haben bei der Milch einen Selbstversorgungsgrad von über 100% und importieren zusätzliche Milch, um daraus etwas herzustellen, was wir dann griechisch nennen. Na gut, nach griechischer Art stand auf der Verpackung, sonst hätten wir gleich den ganzen Joghurt aus Griechenland importieren müssen, was auch nicht gerade klimafreundlich sein dürfte, was aber geschieht. Am Ende legte ich ein Leinentuch in ein Sieb und füllte Bio-Joghurt hinein, der dann sehr schön langsam abtropfen durfte. Homemade Greek Style. Warum erzähle ich das alles? Weil es in diesem Podcast um das Tier geht, das die Milch macht, um die Kuh. Und zwar um die Kuh hier bei uns in Deutschland. Aber Achtung, hier geht es um Eigenwerbung, nämlich um die Klimakuh. Die Klimakuh, so heißt mein jüngstes Buch. Wer öfter diesen Podcast hört oder den zugehörigen Blog liest, dürfte schon einiges von dem gehört oder gelesen haben, was ich in diesem Buch noch einmal ausgeführt und in den großen Zusammenhang gestellt habe, in den es meiner Ansicht nach gehört. Keine Angst, ich werde jetzt nicht aus dem Buch vorlesen, zumal es das auch als Hörbuch gibt. Ich werde nur ein wenig zusammenfassen, worum es mir mit dem Buch geht. Der Untertitel umreißt es schon. Von der Umweltsünderin zur Weltenretterin. Ich will nicht sagen, dass wir mit Kühen die Welt retten könnten, dafür aber können wir mit ihrer Hilfe viele kleine Welten retten oder auch neu erschaffen. Kleine Welten, die gleich zwei große Krisen bekämpfen. Die Biodiversitätskrise und die Klimakrise. Wie jetzt? Mit Rindern? Die sind es doch gerade, die das Klima kaputt rülpsen und pupsen. Die stoßen doch Methan aus, das ja bekanntlich vielfach klimawirksamer ist als Kohlendioxid. Ja, das tun die Wiederkäuer. Übrigens alle Wiederkäuer. Auch die Giraffen im Krüger Nationalpark und die Gnus in der Serengeti und die Bisons im Yellowstone und die Hirsche hier bei uns. Die wilden Wiederkäuer haben allerdings nicht den Ruf, Klimakiller zu sein, unsere Rinder aber schon. Deshalb plant zum Beispiel die irische Regierung in den nächsten Jahren rund 200.000 Kühe töten zu lassen. Mit dem dadurch eingesparten Methan könnte sie sich dann ihre Klimabilanz schön rechnen. Was aber nichts anderes als ein Buchhaltungstrick wäre, denn das Methan aus den Rindermägen ist kein klimaschädigendes Gas. Es ist Teil des natürlichen Methankreislaufes, so wie das von den Gnus, den Giraffen, den Büffeln ausgestoßene Methan. Unsere Nutztiere ersetzen nur die Millionen von Grasfressern, die früher die Steppen Europas bevölkerten, bevor unsere Vorfahren sie dezimiert haben oder ausgerottet. Das Methan aus der Rinderverdauung wäre nur dann klimaschädlich, wenn es in der Atmosphäre davon mehr gäbe als früher. Es gibt aber weniger davon, weil weltweit weniger Rinder gehalten werden als noch vor wenigen Jahren und Jahrzehnten. Und das vor allem in Deutschland. Es machen nämlich immer mehr Milchviehbetriebe zu. Das zusätzliche Methan in der Atmosphäre, das das Klima anheizt, stammt nicht von Kühen, sondern aus der Gas- und Ölindustrie, vor allem aus dem Fracking. Das habe ich hier alles schon mal ausgeführt im Podcast FFE 14, die Kuh-Klimalüge aus dem Oktober 2022. Und dazu gibt es auch ein dickes Kapitel im Buch über die Klimakuh. Zur Erinnerung hier noch einmal, was die Tierärztin und Mitautorin des Weltagrarberichts Anita Idel damals sagte.
Wir sprechen ja von Mythen oder inzwischen nennt man das auch Narrative. Und dazu gehört ja genau auch Kuh und Methan und das sei das Problem. Ich sag mal etwas flapsig, Nebelkerze.
Anita Idel hat schon in ihrer Dissertation zur Entwicklung der Rinderhaltung gearbeitet und vor nun schon 13 Jahren das Buch vorgelegt mit dem programmatischen Titel »Die Kuh ist kein Klimakiller«. Woher kommt aber das Narrativ, der Mythos?
Ich halte es tatsächlich für einen der größten Erfolge von Aral, BP, Esso erreicht zu haben, und das übrigens auf allen Kontinenten seit mehreren Jahrzehnten, dass wenn die Rede vom Klima ist und von Methan, dass dann tatsächlich die meisten an die Kuh denken. Und nicht etwa an die fossile Energie, nicht etwa an die Tatsache, dass seit mehr als 10 Jahren Zuwächse von Methan in der Atmosphäre eindeutig belegbar durch fossiles Methan verursacht werden. Die Experten, die Klimaexperten gehen davon aus, dass das Fracking hier die Ursache ist. Und in den Köpfen ist aber inzwischen Methan hat was mit der Kuh zu tun. Und natürlich gibt es das größte Interesse bei denen, die an der fossilen Energie verdienen und die auch wollen, dass das so weitergeht. Aber natürlich gibt es auch an allen, die eben an immer weiterer, in Anführungsstrichen, Intensivierung, also letztlich Industrialisierung der Landwirtschaft, ein Interesse haben. Denn mit dieser Intensivierung und Industrialisierung ist immer Energie verbunden. Und inzwischen alle Gerätschaften sind natürlich auf fossile Energie eingestellt, ja, bis hin zum synthetischen Stickstoffdünger. Das heißt, das Interesse des Weiter-so ist riesig. Und das war ja das generelle Ergebnis des Weltagrarberichts. Weiter-so wie bisher ist keine Option. Das war 2009. Jetzt schreiben wir das Jahr 2022 und die Hütte brennt noch viel mehr. Das Gute im Schlechten, das tatsächlich deutlich mehr Menschen erkennen die Zeichen an der Wand und erkennen, wir müssen zu anderer Lebensweise kommen.
So viel dazu. Ich weiß schon, dass es sehr schwer ist oder vielleicht auch unmöglich, die modernen Mythen, die Sagen der Gegenwart, die sogenannten Narrative, wieder aus der Welt zu schaffen. Man kann sie entlarven, ad absurdum führen, widerlegen. Sie kommen immer wieder, werden hundertfach kolportiert, abgeschrieben, nacherzählt. Aus den unterschiedlichsten Motiven oder auch ganz ohne Motiv einfach nachgeplappert. Dennoch versuche auch ich, was Anita Edel schon versucht hat, die Ehrenrettung der Kuh und damit des Tieres, auf dessen Rücken wir unsere Kultur aufgebaut haben. Denn ganz am Anfang der neolithischen Revolution, als unsere Vorfahren vor 12.000 Jahren die Landwirtschaft erfunden haben und die erste Stadt gründeten, waren die Rinder schon dabei. Ohne sie wäre es auch nicht gegangen. Und ich versuche nun klarzumachen, dass es auch in Zukunft ohne sie nicht gehen wird. Allerdings, so wie wir derzeit mit den meisten von ihnen umgehen, so hat die Rinderhaltung keine Zukunft. Aber wenn wir das grundsätzlich anders machen, sichert sie uns sogar die Zukunft. Früher war dies hier der Sound ganzer Landschaften. Über die Weiden surren Insekten, irgendwo grasen ein paar Rinder und über allem schwirrt die Feldlerche. Das Männchen singt im Flug, hoch über dem Nest, manchmal eine Viertelstunde am Stück. So klang der Sommer, als die Landwirtschaft noch nicht flächendeckend industrialisiert war und als Wiesen noch Weiden waren. Heute ist in Deutschland das meiste Grünland zur Mähwiese mutiert. Zumal da, wo mit Maschinen gut gemäht werden kann, also in den Ebenen, im flacheren Land des Nordens und Ostens. Je nach Witterung und Region wird 4-5 Mal im Jahr gemäht oder auch noch häufiger. Die Folge? Keine Lerche bringt ihre Brut noch hoch, kein Wiesenpieper, kein Kiebitz. Und es blühen auch keine Kräuter mehr. Der ständige Schnitt begünstigt nur wenige, schnell wachsende Gräser. Die Pflanzengemeinschaft der Wiesen verarmt und mit ihr die ganze Landschaft. Wo nichts blüht, finden auch die Insekten keine Nahrung mehr und die wenigen, die dennoch überleben, häckselt das Kreiselmähwerk. Wo keine Insekten mehr sind, überleben auch die Vögel nicht, die von ihnen leben. Die Rinder sind in die Ställe verschwunden. Sie dürfen ihr Futter nicht mehr selber suchen. Die meisten von ihnen kommen nicht einmal mehr stundenweise raus auf die Weide. Warum ist das eigentlich so? Weshalb sind die Kühe von den Weiden verschwunden? Aus Kostengründen und weil Stallhaltung wetterunabhängig ist, sagt Ernst Metzger-Petersen, der mit Frau und Söhnen einen der größten ökologischen Milchviehbetriebe Deutschlands aufgebaut hat.
Billiger ist sie im Stall zu halten. Billiger, kostengünstiger. Du kannst das alles wesentlich besser planen. Hier ist Wetter und wie viel Futter nehmen sie auf? Wenn die Sonne scheint, dann wollen die eigentlich nur noch in den Stall zurück und Gut, dann haben wir im Sommer, als es jetzt so heiß war, dann haben wir es umgedreht, dann sind sie nachts raus. Und das ging sehr gut. Und da haben wir gemerkt, nachts haben die eher eine höhere Futteraufnahme als tagsüber.
Der Backenzholzer Hof östlich von Husum ist schon eine Ausnahme unter den Milchviehbetrieben. 500 Kühe laufen da jeden Tag auf die Weiden, wenn die Witterung es nur irgendwie zulässt. Oder eben auch nachts, wenn es den Kühen tagsüber zu heiß ist. Die Tiere sind in drei Gruppen aufgeteilt, jeweils zwei Herden von Kühen, die gemolken werden, und eine Herde von Fersen, also von Jungkühen, die noch kein Kalb geboren haben. Diese Gruppen müssen separat zur Weide gehen können und alle drei Tage auf eine neue Weidefläche umgeleitet werden, weil die alte Koppel dann abgefressen ist. Aus dieser simplen Aufteilung ergibt sich schon ein kompliziertes Weidemanagement. Das funktioniert nur, wenn die Weiden um den Hof herum liegen und wenn die Wege zu den Weiden ständig gepflegt werden.
Immer drei Gruppen getrennt raus und getrennt wieder rein. Und das hat sich ja eigentlich ganz gut bewährt, aber es ist natürlich vom Kostenpunkt her Zaun, Nachmähen, Tränken. Wir sind verpflichtet, jede Weide muss zwei Tränken haben. Die Wege, die werden jedes Jahr immer ein Stück weiter verbessert. Wir haben unter dem Weg praktisch eine Drainage gelegt, eine große Drainage, das mit durchlässigem Material verfüllt. Also jetzt, wo das so viel geregnet hat, waren wir schon fast an der Grenze, dass das nicht mehr geht.
Aber es geht, auch mit 500 Kühen und mit noch einmal so vielen Tieren aus der Nachzucht, für die der Backenzholzer Hof ein paar Kilometer entfernt noch eine zweite Hofstelle unterhält. Das oft gehörte Argument, dass mit vielen Kühen Weidegang nicht zu organisieren wäre, ist hiermit anschaulich widerlegt. Für uns Verbraucherinnen und Verbraucher heißt das Weidemilch kaufen. Wir unterstützen damit eine Produktionsform, die den Tieren erlaubt, ihren natürlichen Bedürfnissen nachzukommen und die Biodiversität zurückbringt in die Landschaft und die Klimakrise bekämpft. Dazu gleich mehr. Vorher aber noch eine Anmerkung für die Nordlichter unter den Hörerinnen und Hörern des Podcasts. Wenn ihr jetzt Weidemilch vom Backenzholzer Hof sucht, das ist vergeblich. Die Backenzholzer verkaufen nämlich gar keine Milch. Sie machen aus der ausschließlich Käse. Der ist allerdings vom Feinsten und den gibt es in gut sortierten Läden auch in südlicheren Bundesländern und im Onlineshop der Backenzholzer. Weshalb ist nun aber die Kuh auf der Weide so wichtig, wenn wir die Biodiversitäts- und die Klimakrise bekämpfen wollen? Wie schafft sie diese kleinen Welten, die die große Welt besser machen können? Ich mache das mal fest an etwas, was überhaupt nicht fest ist, und zitiere nun doch aus dem Buch.
Es kann ein durchaus beruhigender und kontemplativer Moment sein, an einer Weide zu stehen und den Rindern zuzuschauen. Wenn man sich eine Weile dafür gönnt, wird es unweigerlich zu sehen sein. Irgendwann hebt eine Kuh den Schwanz in die Höhe und etwas zur Seite und dann kommt es, das braune Gold der Biodiversität. Eigentlich ist es ein zäher Strahl von Kot aus dem After. Unten auf der Erde angekommen, aber wird es, flatsch, ein Fladen. An dieser Stelle wird dann demnächst nichts mehr zu grasen sein, auch wenn das Gras dort besonders gut wachsen wird, weil es schließlich soeben gedüngt wurde. Die Rinder werden hier trotzdem so bald nicht mehr zum Rupfen kommen. Wir essen ja auch nicht aus dem Klo.
So klingt die Klimakuh als Hörbuch, gelesen von Matthias Hofer und produziert von Peter Patzke. Und weiter geht's mit dem Ausschnitt aus dem Kapitel Schöne Scheiße und dem Kuhfladen.
Anders betrachtet beginnt hier gerade eine Entwicklung. Das Rind hat eine Kinderstube gepflanzt. Für andere Tiere als uns Menschen ist der Kuhfladen nämlich alles andere als Scheiße. Er ist ein Biotop, der Nukleus sehr viel neuen Lebens. Dieses neue Leben wird hier sogleich beginnen. Falls man den Rindern bekannt oder in Begleitung der Bäuerin oder des Bauern ist, empfiehlt es sich, die Stelle mal zu besuchen, die soeben von der Kuh beschissen wurde. Wenn es warm ist und nicht gerade regnet, bei gutem Wetter für Insekten also, dauert es nicht etwa Stunden, sondern meist nur Minuten, bis die Dungfliegen da sind und etwas später die Dungkäfer. Sie sind in der Nähe, können sehr gut riechen und ebenso gut fliegen. Sie besiedeln den Kuhfladen. Auch Schmetterlinge kommen zu den Hinterlassenschaften der Rinder und saugen daraus ihren ganz besonderen Nektar. Manche Insekten sind auch scharf auf die Salze, die im Fladen enthalten sind.
Jedes Weiderind produziert mit seinem Dung Insekten, die zusammen in jedem Jahr ein Fünftel des Gewichts des Rindviehs auf die Waage bringen. Und Insekten sind sehr leicht. Da sind also sehr viele Leben, die eine Kuh da in die Landschaft scheißt. Und dazu ist es noch sehr vielfältiges Leben. Am Ende sieht die Bilanz dann so aus. Eine einzelne Weidekuh produziert jedes Jahr allein mit ihrem Dung Insekten mit einem Lebendgewicht von 120 Kilogramm. Diese wiederum ernähren Wirbeltiere wie Frosch, Wiesenvogel oder Storch mit einem Lebendgewicht von 12 Kilo. Das sind dann zum Beispiel 200 Grasfrösche, 25 Stare, Bachstelzen oder Rotschwänzchen und 13 Reiher oder Störche. Man kann die Aufzählung bei den Vögeln auch etwas exotischer machen und statt der Allerweltsarten ein paar bedrohte Arten nehmen. Nicht Star, Bachstelz und Rotschwanz, sondern Blauracke, Rotkopfwürger und Wiedehopf. Diese Vögel sind in extensiv beweideten Gebieten wiedergekommen, nachdem sie bereits viele Jahre verschwunden waren. Wenn es so klingt in der Landschaft, dann hat das mit der Wiederansiedlung des Wiedehopfs geklappt. So wie in der Oranienbaumer Heide bei Dessau, wo ein ehemaliger Truppenübungsplatz durch Beweidung mit Rindern und Pferden offen gehalten wird. Und genau das sorgt in Deutschland und Mitteleuropa für Artenvielfalt, das Offenhalten der Landschaft. Das liegt daran, dass wir hier fast keine Tiere haben, die ursprüngliche Waldtiere sind. Die meisten hier lebenden Arten sind Tiere der offenen Landschaft. Das gilt für den eben gehörten Wiedehopf, der es gerne warm und trocken hat. Das gilt aber auch für den ebenfalls gefährdeten Kiebitz, der es gerne feucht hat. Der Kiebitz ist ein regelrechter Kulissenflüchter. So nennen das die Ornithologen, wenn schon eine neue Hecke den Kiebitz vertreibt, der als Brutplatz große, freie Weideflächen braucht. Ich sage Weideflächen, weil auf einer Mähwiese auch kein Kiebitz seine Jungen aufziehen kann. Der Kreiselmäher zerhäckselt alles. Und auf einem Acker wird das mit dem Aufziehen der Brut auch eher nicht klappen, weil dort nach den üblichen Spritzfahrten keine Insekten mehr zu finden sind, die die jungen Nestflüchter nach dem Schlüpfen fressen könnten. Wer die in Deutschland lebenden Arten schützen will, muss offene oder halboffene Landschaften schaffen oder erhalten. Um zu klären, warum das so ist, muss man weit in die Naturgeschichte Mitteleuropas zurückschauen. Dann erklärt sich auch, warum die bäuerliche Landwirtschaft früherer Jahrhunderte ein Motor der Artenvielfalt, der Biodiversität war. Um diese, unsere regionale Naturgeschichte und um das, was das für uns heute bedeutet, darum soll es im nächsten Podcast gehen. Schauen wir jetzt erst nochmal auf den Kuhfladen oder besser unter ihn. Bis zu 4000 Dunginsekten sind schon an und in einem einzigen Kuhfladen gezählt worden. Sie verwerten die Hinterlassenschaft der Rinder auf ganz unterschiedliche Arten. Die Dungfliegen legen ihre Eier hinein, manche Dungkäfer graben direkt neben und unter den Fladen tief Röhren und befördern darin Dung nach unten. In der Erde legen sie dann ihre Eier in den Dung. Die Pillendreher produzieren Dungkugeln und rollen die dann rückwärts fort, bis sie einen geeigneten Platz gefunden haben, um sie, wieder mit einem Ei versehen, zu verbuddeln. Auch Regenwürmer holen sich Dung in ihre Röhren. Die Käfer und die Würmer bauen so einen Teil des Kuhfladens in den Boden ein. Dort wird er zersetzt und vom Bodenleben in Humus eingelagert. Humus besteht zu rund 60% aus Kohlenstoff. So kommen die Pflanzenreste aus dem Verdauungstrakt der Kühe in den Boden. Voilà. Weg ist der Kohlenstoff aus der Atmosphäre. Die vielfältige Pflanzengemeinschaft der Weide hat auch ihren Anteil daran, das Bodenleben zu ernähren und zu versorgen. So kommt es, dass unter einer Weide mehr Kohlenstoff gespeichert ist als im Waldboden und sehr viel mehr als im Ackerboden. Weiden sind Kohlenstoffsenken und helfen uns gegen die Klimakrise. Wenn es mehr Bäuerinnen gäbe wie Kirsten Wosnitzer, dann wären wir einen großen Schritt weiter im Kampf gegen die Klimakrise.
Also wir haben schon immer gesagt, wenn wir nicht die Kühe auf der Weide halten können, dann wollen wir keine Kühe haben.
Entweder Weide oder gar nicht, sagt die Milchbäuerin. Und ihr Mann Gerd Matthias Albertsen setzt noch einen drauf. Wir hätten aber auch keinen Schweinebetrieb übernommen, also Kühe oder gar nicht. Da aber auch Weidekühe einen guten Stall für die Winterzeit brauchen, mussten die beiden erst einmal neu bauen. Und haben bei der Gelegenheit gleich die Herde auf 120 Kühe vergrößert, damit sich das Ganze betriebswirtschaftlich irgendwie rechnet. 120 Milchkühe, das war mal ein großer Betrieb. Heute ist das nur überlebensfähig, wenn die beiden möglichst ohne zusätzliche Arbeitskräfte auskommen.
So, und dann haben wir aber gesagt, okay, also weil wir ja auch so hier eingestiegen sind und nicht mit dem ganz großen Vermögen. Wir zahlen ja natürlich noch, müssen ja den Hof auch bezahlen und so. Das heißt, wir mussten schon auch darauf achten, dass wir eine ordentliche Produktivität haben, um überhaupt das bezahlen zu können. Dann haben wir gesagt, okay, entweder wir werden jetzt produktiver, geht ja immer um Kostendeckung und Wettbewerb, Milchpreis niedrig immer, ne? Irgendwas muss man ja tun. Entweder wir spezialisieren uns noch mehr Richtung Stallhaltung, intensivieren das da in die Richtung, oder wir müssen uns gucken, ob wir ein Weidesystem finden, mit dem wir auch Geld verdienen können und wo wir uns mit wohlfühlen. Also wo wir finden, das ist gut. Und dann haben wir gesagt, wir gucken, was wir in der Weide mehr machen können und sind dann auch wieder von tagsüber Weide auf ganztags, also Tag und Nacht gegangen und haben uns versucht, an Gruppenberatungen und so weiter in Deutschland anzuschließen, die auch Weideberatung machen. Das macht nämlich Schleswig-Holstein nicht.
Kirsten Wosnitzer und Gerd Albertsen haben einen Hof in einer eher kargen, ehemaligen Heidelandschaft übernommen, ganz im Norden Deutschlands, und mussten dann bis nach Bayern, um sich Beratung zu holen in Sachen Weidemanagement. Die Landwirtschaftsberater im Norden sagten ihnen schlicht, Weidehaltung hat keine Zukunft, deshalb machen wir das nicht. Weidehaltung wird auch in der landwirtschaftlichen Ausbildung nicht behandelt. Weidemanagement wird nicht gelehrt, muss aber gelernt sein, wenn es wirklich funktionieren soll. Vor allem dann, wenn die Kühe möglichst viel Milch aus dem Weidegras produzieren sollen, wie auf dem Sophienhof. Dann muss auf den Äckern nämlich weniger Kraftfutter geerntet und schon gar keines zugekauft und importiert werden. Die Gesellschaft diskutiert in aller Breite das Thema Tierwohl, zu dem unbedingt der Weidegang gehört, aber die Tiere verschwinden im Stall. Wer einmal miterlebt hat, wie sich die Kühe freuen, wenn sie im Frühjahr zum ersten Mal wieder raus dürfen, kann sich vorstellen, wie wenig angenehm Rinder das Leben im Stall finden. Nur auf der Weide können sie so leben, wie sich das für ein Rindvieh gehört. Um den Hof Sophienthal herum sind die Tiere dennoch nach und nach fast alle im Stall verschwunden. Erst die Milchkühe, dann die Kälber. Jetzt lassen die Bauern um die beiden herum nur noch die Fersen raus, also die Jungkühe, die ihr erstes Kalb austragen. So viel als erster thematischer Ausschnitt aus meinem neuen Buch »Die Klimakuh«. Das ist einerseits eine Ehrenrettung der Kuh, die eben kein Klimakiller ist, sondern geradezu das Gegenteil sein kann, eine Klimaretterin. Um sie das sein zu lassen, müssten wir aber andererseits die Landwirtschaft umbauen. Die Voraussetzung wäre nämlich, dass wir die Kühe wieder rauslassen aus den Ställen. Und zwar alle. Und dass wir nur noch so viele Tiere halten, wie wir mit dem Futter von den eigenen Weiden auch ernähren können. Damit das mit dem Importieren von Futter aufhört, für das anderswo Regenwald gerodet und das Klima zerstört wird. Um auch das nochmal zu sagen. Eine weitere Voraussetzung für diesen Umbau der Rinderhaltung in Richtung Klima und Artenschutz und Tierwohl ist, dass wir die tierisch guten Produkte auch essen, die dabei entstehen. Es gibt das schon in einigen Gegenden Deutschlands, Fleisch vom Weiderind und Weidemilch ja sowieso. Das war's für dieses Mal und im nächsten Podcast folgt dann das Thema die Kuh als Landschaftsarchitektin und Retterin einer ursprünglich mitteleuropäischen Naturlandschaft. Und zwar wie immer am ersten Donnerstag im Monat auf florianschwinn.de, beim Overton-Magazin und an den üblichen Fundorten bei Spotify und Co. Mails mit Kommentaren, Kritik und Wünschen, aber ohne Werbung bitte, gerne an post@florianschwinn.de. Und die schriftliche Fassung wie immer im Blog, dort dann auch mit weiterführenden Links.
Führerschein für Einkaufswagen. Ein Podcast des Westend Verlages.